Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Michael Weber zum Thema, welche Möglichkeiten dir als Mediziner in alle offen stehen. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Herzlich willkommen, lieber Michael, schön, dass du da bist. Erlaub mir kurz ein paar Worte zu sagen, lieber Michael, bevor du startest. Ich muss Folgendes erklären. Klinisch Relevant ist mit der Higher Doctor Group, das ist die Firma, die du gegründet hast, verbunden und ihr unterstützt uns schon seit über einem Jahr und ermöglicht es uns, unsere Arbeit zu machen, unseren Podcast zu veröffentlichen dreimal in der Woche. Das kostet viel Zeit und auch Geld und da möchte ich gerne an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen. Michael, uns verbindet, dass wir Ärzte sind, wir beide. Wir haben gerade festgestellt, wir sind auch palliativmedizinisch tätig. Du bist jemand, der die Rezeptoren sehr gut kennt. Du bist Anästhesist von Haus aus und bist aber jetzt auch mal palliativmedizinisch unterwegs, das gleiche wie ich. Ich komme ja aus der Neurologie. Die Higher Doctor Group, das Unternehmen, das du gegründet hast, wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Das ist ein langer zeitlicher Abschnitt und für diejenigen, die das nicht wissen, die Higher Doctor Group ist ja ein Unternehmen, das sozusagen den Leiharzt nach Deutschland gebracht hat und auch heute dafür sorgt, dass freie Stellen in Kliniken besetzt werden, dass auch kurzfristig Ärztinnen und Ärzte, aber auch anderes medizinisches Fachpersonal in Kliniken oder Praxen besetzt wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, lieber Michael. Ich möchte gerne mit dir sprechen über dein Unternehmen und ich möchte gerne mit dir sprechen über dein ärztliches Dasein.
Okay, dann erstmal Kai, ganz herzlichen Dank, dass ich hier bei euch sein darf und die Gelegenheit habe, über meinen Werdegang und Higher Doctor etwas zu sprechen. Und ich möchte betonen, dass das hier nicht als Werbeveranstaltung gedacht ist, sondern ich glaube, es geht um Möglichkeiten, die wir als Ärzte in unserem Beruf haben und entdecken können.
Wir haben das schon ein paar Mal gemacht im Podcast bei uns bei Klinisch Relevant, dass wir über den Tellerrand geschaut haben. Und ich finde es spannend. Du hast es gerade gesagt, man kann als Arzt auch Tätigkeiten durchführen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so einem in den Sinn kommen. Und ich bin jemand, der auch dieses Unternehmerische immer wieder spannend findet. Also wie kommt es, dass ein Arzt, eine Ärztin ein Unternehmen gründet? Und als erstes wollte ich dich gerne fragen, ob du uns mal so ein bisschen zurücknehmen kannst in diese Zeit, wo du das Unternehmen gegründet hast. Welche Voraussetzungen gab es da in Deutschland? Was war vielleicht so der Kerngedanke dahinter? Und erzähl uns bitte einfach mal so ein bisschen davon.
Gerne. Als ich dir jetzt zugehört habe, ist mir aufgefallen, dass uns nicht nur die Palliativmedizin verbindet, sondern in gewisser Weise schon das Unternehmerische auch. Denn auch du hast ja über den Tellerrand geschaut und hast etwas angefangen, was jetzt nicht einem als allererstes einfällt, wenn man Arzt denkt. Ja, ich bin ja Anästhesist und habe 2003 meinen Facharzt gemacht und das war so eine Situation, dass ich in einer Klinik war, damals unvorstellbar schon einen unbefristeten Vertrag hatte, das war ein Zufall, um den ich mich einige meiner Kollegen auch echt beneidet haben. Nichtsdestotrotz, meine Beziehung war zu Bruch gegangen. Die Kollegen in meinem Umfeld haben ans zweite Kind gedacht und an Haus bauen und ich stand vor einem Trümmerhaufen. Und manchmal sind ja so persönliche Krisen auch Momente des Umbruchs und wo dann Sachen neu passieren. Und ich habe dann überlegt, okay, nachdem ich mich so ein bisschen gefasst hatte, was kann es für mich geben? Und ich war immer interessiert an der Welt und ich war auch im PJ schon in England und bei Formulaturen in Südamerika und dann habe ich mich erinnert, dass ich eigentlich immer ganz gut klargekommen bin in irgendwelchen fremden Umfeldern und habe mich auf eine Consultant-Stelle in England beworben und die auch bekommen. Und dann bin ich 2004 war diese, bin ich nach England gegangen und habe mir das angeguckt und da gab es dieses System von, wie du gesagt hast, Leihärzten, Honorarärzten, Vertretungsärzten, wie man es auch nennen will, das war da etabliert. Locum Consultants hießen die dann sind dann, wenn es irgendeinen Dienst zu besetzen gab, dann wurde die Agency angerufen und dann wurde gesagt, du, habt ihr jemand? Und dann haben die offensichtlich, nicht immer, aber meistens haben die dann jemand geschickt. Und das fand ich baff, das fand ich krass. Das hat mich sehr beeindruckt. Und vielleicht war ich auch immer gerne jemand, der was organisiert hat. Und ich habe definitiv, war ich oft jemand, der hinter seinem Narkosegerät gesessen hat und über Sachen nachgedacht hat. Denn ich sage mal, Narkose ist so ein bisschen wie Fliegen, Start und Landung. Und zwischendrin ist schon auch viel Autopilot, wo man zwar da sein muss und dass es gut ist, wenn man seine Sensoren anhat. Und man hört dann schon, wenn sich die Höhe des Pulsoximeters, der Pulston ändert sozusagen, die Frequenz. Und das läuft aber irgendwann auf so einer subkortikalen Ebene fast ab. Und dann ist mir schon auch immer aufgefallen, dass es immer so ein OP ist, ja so eine Schnittstelle, wo sich etliche zum einen Fachrichtungen, aber auch Instrumente, Pflegekräfte, es muss alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und nicht zuletzt auch der Patient, ja. Und dann gibt es oft Situationen, wo irgendein Rädchen halt fehlt. Und es war mir immer ein Rätsel, warum es dafür keine Lösung geben kann. Und so mit diesen Eindrücken aus England und dann die eigenen Überlegungen, habe ich dann gedacht, das muss doch auch bei uns funktionieren. Und habe dann tatsächlich den Mut gehabt, irgendwann zu sagen, nee, ich habe nicht den Mut gehabt zu kündigen, das stimmt nicht. Das war damals mir zu heiß. Ich habe den Mut gehabt, mich noch weiter freistellen zu lassen. Und das hat meine damalige Chefin in Berlin auch gemacht, so dass ich dann noch weiter freigestellt war. Insgesamt dann 3 Jahre oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt mal an. Und bin in der ersten Zeit immer noch eine Woche im Monat nach England geflogen und habe da sozusagen Geld verdient, damit ich den Rest des Monats auch leben konnte. Und der Anfang war so, dass ich mir jemand gesucht habe, der mir eine Website und eine kleine Datenbank programmiert hat. Und der hat dann, das ging auch relativ zügig und der war aber so ein Überfliegertyp, der war, als ich dann den nächsten Schritt gehen wollte und ein bisschen was weitermachen wollte, da war der schon in San Francisco bei Google. Also das war, der war nicht so lange erreichbar. Und dann habe ich erstmal da mit den Dingen, die ich da so hatte, angefangen und der Anfang war wie viele Fänge echt zäh, ne? Also wenn man so mit stolz geschwellter Brust als Consultant aus England kam und plötzlich musste man sich dann bei der Telefonakquise von irgendwelchen Vorzimmerdrachen abbügeln lassen auf übelste Art und Weise, das war schwierig. Und ganz oft war so der Tenor an den Krankenhäusern, wie, Sie wollen jetzt jemanden schicken, der dann wieder geht? Nee, wir brauchen schon Ärzte, aber wir brauchen die Ärzte, die sollen dann auch bleiben. Also diese Idee von einer temporären Besetzung, um irgendwelche Spitzen abzupuffern oder um irgendwelche Engpässe zu überbrücken, das war wenig in den Köpfen, sage ich es mal so. Nichtsdestotrotz muss ich schon sagen, auch wir waren nicht die Ersten und die Einzigen in der Zeit. Also es gab da zum Beispiel den André Krönke bei der Notarztbörse, die sich speziell mit Notärzten beschäftigt haben und da Vermittlungen gemacht haben und das auch heute noch machen. Und es gab den Jochen Joo von der Facharztagentur, auch ein Anästhesist. Also André ist auch ein Anästhesist. Also Anästhesisten scheinen so einen gewissen Faible zu haben für solche Managementaufgaben auch. Ja. Und insofern, das habe ich aber erst alles, also meine Marktanalyse war relativ schlecht. Ich habe das erst tatsächlich herausgefunden, dass es die gibt, als ich auch da war, sozusagen. Genau. Und dann hat das mehrere Monate gedauert, bis das erste Mal ein Krankenhaus gesagt hat, ja, wir suchen jemand und wir wollen, dass der 4 Wochen kommt oder sowas. Aber das gab es dann tatsächlich. Genau, und so ging das Schritt für Schritt. und aus dem Einzelkämpfer Weber wurde dann noch jemand, der das abgefedert hat, wenn ich die Woche in England war. Und dann gab es jemand, der so ein bisschen bei der Buchhaltung unterstützt hat. Und so ging das Schritt für Schritt. Und was mir immer ein Anliegen war, letztlich auch, dass wir, ich sage mal, organisch wachsen. Also dass wir, wenn es den Bedarf gibt, dann guckt man, ob man jemanden findet, der das erfüllen kann in der Administration jetzt. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Und damit bin ich immer gut gefahren. Und das hat auch, muss ich schon sagen, auch viel Spaß gemacht, diese Aufbauarbeit.
Ja.
Vielleicht erst mal bis hier.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Genau, also das ist interessant, was du erzählst. Und tatsächlich, da gibt es Parallelen zu mir. Wenn du jetzt dein Unternehmen betrachtest heute, nach 20 Jahren, das heißt ja auch nicht mehr Hire a Doctor, sondern es ist ja Hire a Doctor Group. Das heißt, es ist eigentlich eine Gruppe von Unternehmen, die da zusammengekommen sind. Kannst du das mal so charakterisieren, wie das Unternehmen heute aussieht?
Also ich würde vielleicht nur so ein bisschen die Entwicklung nochmal erzählen. Dann ist es heute besser zu verstehen. Und zwar angefangen haben wir tatsächlich mit der Vermittlung von Freiberuflern. Das heißt also, Ärzte haben sich bei uns gemeldet oder online registriert. Und auf der anderen Seite gab es Kliniken, die haben sich meistens nicht online registriert, obwohl sie es hätten machen können, sondern die wollten Telefon oder E-Mail. Und die haben sich Fax. Dann also bei uns gemeldet und haben gesagt, wir suchen da jemand. Ja, Fax gab es tatsächlich auch noch und wir haben auch immer noch eins, obwohl ich nicht weiß, wie viel das noch benutzt wird. Und dann haben wir geguckt, wie wir die zusammenbringen. Und der Vertrag letztlich, der hat stattgefunden zwischen dem Arzt oder der Ärztin und der Einrichtung. Und wir waren nur die Vermittler und haben hinterher natürlich irgendwelche Serviceleistungen übernommen, die Abrechnung gemacht und so weiter und so fort. So. Und dieses Modell wurde dann von der Deutschen Rentenversicherung, die damit betraut ist, Betriebsprüfungen zu machen, was das die Abgabe von Sozialabgaben angeht. Also die Rentenversicherung ist per Gesetz die Institution, die guckt, ob Unternehmen Leute nicht schwarz beschäftigen, sondern auch ordentlich in die Sozialsysteme einzahlen, was ja eine sinnvolle Sache erstmal ist. Und die Rentenversicherung hat, weil es irgendwann in den 90ern, glaube ich, eine Phase gab, wo Unternehmen Menschen freigesetzt haben, um sie dann als Freiberufler wieder zu beschäftigen. Da hat der Gesetzgeber irgendwann gesagt, nee, Moment, so haben wir uns das nicht vorgestellt mit dem Unternehmertum. Die sind im Grunde trotzdem weiter abhängig vom Arbeitgeber, also abhängig beschäftigt. Und für die wollen wir auch weiter Sozialbeiträge haben. Und da wurde dieser Begriff Scheinselbstständigkeit eingeführt. Und das heißt, die Rentenversicherung hat Kriterien, nachdem sie prüft, ob ein Arbeitnehmer ist oder ein Selbstständiger. Und wenn sie der Meinung ist, der ist hier irgendwie abhängig beschäftigt, dann fordert sie von den Einrichtungen Sozialabgaben nach. Und Honorarärzte, so wie es damals, wie sie damals hießen, Honorarärzte haben die Kriterien je nach Prüfer mal erfüllt und mal nicht erfüllt. In jedem Falle waren das aber lukrative Zusatzeinnahmen für die Rentenversicherung, weil die Honorare entsprechend hoch waren oft und dann auch die Sozialabgaben natürlich hoch waren. Und so gab es da zunehmend Streitereien, sodass wir dann 2008, also schon im Grunde nach 3 Jahren, gesagt haben, okay, wir müssen hier eine Rechtssicherheit zumindest vorhalten, mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Wir können nicht nur Honorarvermittlung machen, sondern wir müssen Ärzte, wenn wir weiter aktiv sein wollen, dann müssen wir Ärzte anstellen und müssen die sozusagen auf Zeitarbeit als Leihärzte in Kliniken schicken. So. Und das haben wir, weil ich bin risikofreudig, ich bin aber auch vorsichtig und weil ich vorsichtig war, habe ich gedacht, wir machen das erstmal nur mit Anästhesisten. Da weißt du so ein bisschen, wenn die dir was erzählen, ob sie völlig Unfug reden oder ob sie durchsehen, aber ein Neurologe zum Beispiel oder selbst ein Chirurg, obwohl ich sie täglich sehe, der kann mir irgendwas von irgendwelchen Operationstechniken erzählen und ich muss unterm Strich sagen, ich kann es nicht beurteilen. Also haben wir mit haben wir angefangen, Anästhesisten anzustellen. Und weil das bis dahin lief, dieses Hire-Doctor-Projekt sozusagen als Einzelunternehmen, also mit vollem Haftungsrisiko von mir, weil mir das dann doch ein bisschen heiß war. Man bewegt da relativ viel Geld, also die Kollegen sind natürlich alle übertariflich beschäftigt. Das heißt, sie verdienen viel und die Kliniken zahlen viel. Und das ist aber Geld, was sich dreht, also was rein und raus geht, war mir trotzdem zu heiß, das weiter nur mit meinem guten Namen sozusagen dahinter zu stehen. Da haben wir also eine GmbH dann gegründet, das war dann die Anästhesieagentur GmbH. So. Das war der erste Schritt. Und dann haben wir irgendwann auch angefangen mit Pflegekräften und mit Rettungssanitätern, also Higher Nurse haben wir das dann genannt und Higher Paramedic. Das sind auch Bereiche, die gibt's nach wie vor. Und dann kam als ein zweiter Schritt im ärztlichen Bereich die Erweiterung, dass wir gesagt haben, okay, andere Fachrichtungen müssen auch her. Der Bedarf ist da. Die Vermittlung auf Honorarbasis wird immer schwieriger. Und dann haben wir noch eine zweite GmbH gegründet, wir haben das also getrennt und die heißt Abamedis. Und diese, also zum einen gibt es sozusagen in den Berufsgruppen die verschiedenen Ebenen, Higher Paramedic, Higher Nurse, Higher Doctor. Und dann gibt es, was unterschiedliche Vermittlungsmodelle angeht, auch nochmal Gesellschaftsstrukturen. Und um das ist relativ komplex, aber ich habe versucht zu erklären, wie sich das historisch entwickelt hat. Und das haben wir dann irgendwie, um so einen Mantel drumherum zu hängen, dann Higher Doctor Group genannt.
Und wenn du so den harten Kern betrachtest, also die Leute, die für die Higher Doctor Group arbeiten, ich meine jetzt nicht die Leute, die vermittelt werden oder so, sondern die Leute, die im Unternehmen arbeiten, wie viele wären das jetzt heute so?
Das ist eine gute Frage. ich hab die Geschäftsführung vor 3 Jahren abgegeben. Das heißt, ich gucke nur noch so ein bisschen aus dem Hintergrund. Und ich weiß, dass wir bei der letzten Teamfahrt 80 Leute waren. Das war unglaublich für mich. Also wir machen einmal im Jahr eine Fahrt, meistens mit auch so ein bisschen Horizonterweiterung für unsere Mitarbeiter und ein bisschen Teambuilding. Und da waren 80 da und der Geschäftsführer sagte zu mir, wenn ich mich richtig erinnere, das ist nicht die Hälfte. Also die Administration ist unglaublich gewachsen.
Wahnsinn.
Von den Anfängen.
Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Wenn du jetzt so dein Unternehmen betrachtest, was daraus geworden ist in diesen 20 Jahren, wie ist so dein Blick auf die Medizin, also die Medizin an sich, die in der Zeit sich verändert hat? Also vielleicht auch die Krankenhauslandschaft, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wir Ärztinnen und Ärzte. Was ist so dein Blick darauf?
Ja, ich tue mich schwer, das so in eine Richtung zu beurteilen. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass die Arbeitsbedingungen und auch das, was junge Ärzte heutzutage berechtigterweise einfordern an Curricula, an Weiterbildung, an Möglichkeiten, das ist mehr geworden. Also ich denke mal, vor 25 Jahren, als ich Facharztausbildung gemacht habe, da war man viel mehr auf sich selber und aufs eigene Engagement gestellt. Ein Curriculum gab es bei mir nicht. Man musste irgendwie gucken, dass man seinen Katalog vollkriegt. Und das war auch möglich, aber es gab auch kein Jahresgespräch oder so eine Sache. Also ich glaube schon, dass was Personalführung angeht, Krankenhaus vielleicht immer noch nicht ganz vorne mitspielt, aber dass sich da was getan hat. So.
Ja.
Was sich auch sehr geändert hat, sind die Dienstzeiten. Und da bin ich ehrlich gesagt gar nicht durch das, da gab es damals, das war auch, glaube ich, Anfang der 2000er, ne, diese Klage von spanischen Notärzten, als dann plötzlich Arbeitszeiten nicht mehr überschritten werden durften. Und da bin ich gar nicht unbedingt sicher, ob sich das nur zum Guten gewandelt hat. Also ich fand diese Dienste selbst im Herzzentrum auf der ETS, habe ich 24-Stunden-Dienste gemacht. Das war schon echt an der Kante, muss man so sagen. Also da ist man doch dann eher rausgekrochen als rausgelaufen. Aber den Tag hinterher frei zu haben oder vielleicht auch mal 2 Tage hinterher, das war sozusagen das, was halt zum Durchhalten motiviert hat. Und wenn man jetzt durch diese dann oft 12-Stunden-Modelle, dann ist man halt den Tag über 12 Stunden da. Und also man ist, habe ich den Eindruck, kürzere Zeiten in der Klinik, aber doch öfter. Da weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. Vielleicht ist es auch einfach Gewohnheitsfrage. Ich fand es ganz gut, so wie es war. Und wenn ich jetzt irgendwo selber noch als Vertretungsarzt unterwegs bin, dann sind es meistens irgendwelche kleineren Häuser. Da gibt es oft auch noch diese 24-Stunden-Dienste. Und da bin ich ganz froh dann, dass es so ist. Genau. Was wolltest du noch auf andere Aspekte mit deiner Frage, wie sich Krankenhaus verändert hat, hinaus?
Also was mich so ein bisschen interessieren würde, ist einfach auch noch so die Art und Weise, wie wir mit unseren Patientinnen und Patienten umgehen, wie du das siehst. Also denkst du, da hat sich, also Stichwort Zeitmangel und so zum Beispiel.
Ich bin nicht sicher, ob ich das abschließend einschätzen kann, weil ich ja auch immer nur als Externer für einen kurzen Zeitraum irgendwo bin. Und wenn ich, also ich würde mal denken, dass sich in meinem Arbeitsstil nicht viel geändert hat. Und mir ist es auch nie jemand gekommen und hat gesagt, Weber, die Prämedikation dauert zu lange. Oder du musst mal ein bisschen schneller machen oder sonst was irgendwie. Ich habe natürlich den Anspruch, dass die Einleitung und die Ausleitung bei den OPs zügig ist und dass ich da sozusagen, ich sage mal, ich bin der Dienstleister der Dienstleister, ne, also der Dienstleister der Chirurgen und mein Anspruch ist, einen guten Job abzuliefern. So. Aber das ist jetzt, das, ich glaube schon, es hat insgesamt eine Arbeitsverdichtung gegeben, das würde ich so sagen. Trotzdem würde ich zumindest für die Bereiche, die ich überschaue, sagen, es ist nach wie vor möglich, sich gut um Patienten zu kümmern. Aber wenn ich, während ich das spreche, merke ich schon, dass ich nicht in der Lage bin, das generell zu sagen. Und mich beschleicht der Verdacht, dass das leider in anderen Bereichen ganz anders aussieht.
Ja. Zum dritten Teil unseres Gesprächs, lieber Michael, würde ich dich gerne noch fragen, wie so deine persönliche Entwicklung als Arzt war und ist, weil du bist ja immer noch als Arzt auch tätig. Du hast schon so ein bisschen erzählt, dass du halt auch zum Beispiel in England beruflich tätig warst, aber du hast so die Tätigkeit von dem Narkosearzt, vom klassischen Anästhesistendasein, hast du ein bisschen gewechselt auch in die Palliativmedizin. Also das heißt, du hast schon auch direkten Patientenkontakt, sitzt wahrscheinlich am Patientenbett. Hast du da Lust, noch mal ein bisschen was von zu erzählen?
Gerne. Also möchtest du was eher über die Palliativmedizin, was ich im Moment mache, hören, oder möchtest du doch so eine kleine Entwicklung als Einstieg?
Gerne die Entwicklung.
Okay. Genau, also ich habe nämlich ich sage mal, ich habe immer was mit Schläuchen und Röhren gemacht. Ich bin nämlich eigentlich von Hause aus mal Gas- und Wärmenetzmonteur geworden und habe paralleles Abitur. Also auch da ging es schon um Schläuche und Röhren und Gase in gewisser Weise. Und habe dann parallel Abitur gemacht und habe dann Medizin studiert an der Charité in Berlin. Und nach dem Studium war ich war nie so jemand, der die Berufung für eine bestimmte Fachrichtung von Anfang an gespürt hat. Also habe ich so ein bisschen rumüberlegt und ich fand Urologie auch immer ein sehr interessantes Fach, so dass ich damals noch als Arzt im Praktikum, wie das hieß, angefangen habe in der Urologie. Und habe dann, und das hat mir Spaß gemacht, Schläuche und Röhren. Und habe dann in Berlin Buch gearbeitet. Und da war es aber, das war die, ich sag mal, zweite Hälfte 90er. Und es war so, dass die Bewerberstapel auf den Chefarztschreibtischen, keine Ahnung was, also hoch waren. Und es war, die Stellenknappheit war enorm. Und entsprechend haben die Krankenhäuser natürlich auch geguckt, wo sie sparen können und haben dann aus Assistentenstellen noch AIP-Stellen gemacht. Also ein AIP hat die Hälfte etwa verdient oder nicht mal die Hälfte von einem Assistenten. Und weil es ja noch ein bisschen günstiger war. Und so ist es auch da in dieser Abteilung passiert. Als ich anfing, waren 2 AIPs und da wurden dann 4 draus. Und dann haben wir da sozusagen angefangen uns um die kleinen OPs, Phimosen und sonst was, Hydrozellen-OPs eigentlich fast zu prügeln, weil wir wollten alle mal gerne eine OP, ne? Und das habe ich mir angeguckt und habe gedacht, nee, das, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann habe ich überlegt, was hat dich dann doch immer noch interessiert? Und dann bin ich eigentlich über diesen Umweg in die Anästhesie gekommen. Das war ein Wahnsinnsakt, damals einen Fachrichtungswechsel noch hinzukriegen, weil es war einfach, die Leute konnten sich so dermaßen die Bewerber aussuchen, dass es, ja, sie machen Urologie, warum wollen sie jetzt in die Anästhesie und sie sind ja für den Berufsanfänger dann für uns. Und mein Argument, Schläuche und Röhren hat nicht gezählt. Trotzdem hat es irgendwie geklappt. Und so bin ich dann, eigentlich dachte ich nur, ich mache das AIP fertig und vielleicht noch ein bisschen. Und ich habe aber gemerkt, dieses, ich sag mal, der Allgemeinarzt des Krankenhauses, dieses etwas über den, von allem so ein bisschen Ahnung zu haben und von nichts richtig, das ist vielleicht sehr vereinfacht, aber, und meine Kollegen würden mir definitiv widersprechen. Aber es hat mir dieses Interdisziplinäre, glaube ich, war es eigentlich, was durch, und natürlich schon auch die Arbeit, die mir Spaß gemacht haben. Was mir immer gefehlt hat, ist tatsächlich der Austausch mit Patienten, denn man spricht ja in der Regel schon auch mit den Patienten, aber das Ziel ist immer, dass sie irgendwann still sind. So. Und das habe ich dann viele Jahre gemacht. Erst halt in der Anstellung, dann eine Zeit lang in England und dann als selbstvermittelter Honorararzt. Und dann wurden aber, ich bin dann irgendwann aus Berlin, 100 Kilometer nördlich, aufs Land gezogen. Und da waren die Fahrtwege dann ins nächste Krankenhaus, um irgendwelche Jobs zu machen, immer weiter. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe überlegt, was kannst du denn hier vor Ort als Arzt noch machen? Und habe dann gedacht, nochmal Allgemeinmedizin, oh, das ist schon nochmal ein weiter Weg und sich dann nochmal da in eine Praxis zu setzen und so als Ausbildungsassistent, das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Aber ich habe auf dem Land habe ich sowieso den Eindruck, man kriegt Sterben mehr mit als in der Stadt. Und das ist immer ein Thema für mich gewesen, was mich als Arzt mehr, ich hatte oft das Gefühl, auch tatsächlich mehr angesprochen hat als andere Kollegen. Oft habe ich so dass das so weggeschoben wird und ja, da ist einer gestorben, da wird kurz bei der Übergabe drüber geredet, dann ist auch gut. Aber was drumherum dazugehört, vielleicht eine gewisse Begleitung und auch eine Begleitung von Angehörigen, das hat mich immer interessiert, aber es kam eigentlich in meiner Klinikalltag oft zu kurz. Und letztlich auch durch ein paar persönliche Erlebnisse, dass eben Menschen da auf dem Land in meinem Umfeld gestorben sind, die, ich sag's mal plakativ, eigentlich noch nicht dran waren, habe ich dann gedacht, Mensch, Palliativmedizin, das könnte doch was sein. Und dann habe ich angefangen, die Kurse zu belegen und habe dann vor 2 Jahren angefangen, als Palliativmediziner in der SAPV zu arbeiten. Für alle, die nicht wissen, was SAPV ist, ist spezielle ambulante Palliativversorgung. Das ist also ein System, wo niedergelassene Ärzte oder in meinem Falle auch nicht niedergelassene Ärzte Patienten zu Hause besuchen, zusammen mit einem Pflegeteam, und die in ihren letzten Wochen, Lebensmonaten begleiten und, wenn es gut läuft, dafür sorgen, dass Patienten gut aus diesem Leben gehen können. Und dass sie das nicht auf irgendeiner Intensivstation, wo irgendwann die Beatmung abgeschaltet wird, machen, sondern dass sie das zu Hause in ihrem Umfeld mit ihren Angehörigen hinkriegen. Und das ist, was mir bei der Anästhesie manchmal so ein bisschen gefehlt hat, der Kontakt mit den Patienten und in gewisser Weise auch die Dankbarkeit, muss ich gestehen. Das ist was jetzt unglaublich stark zurückkommt. Und insofern ist es eine sehr erfüllende und schöne Arbeit, wo ich auch das Gefühl habe, ich mache in dieser strukturarmen Region leiste ich einen kleinen Beitrag, dass zumindest in dem Bereich Struktur entsteht oder Struktur vorhanden ist.
Du machst aber auch etwas, was überhaupt nichts mit Medizin zu tun hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn ich das ja auch nochmal ansprechen darf, weil ich finde das spannend, dass es mir manchmal auch so geht, das kenne ich auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, dass es manchmal so einen Katalysator braucht, dass man, weil die Medizin so fordernd ist und viel Kraft braucht, dass man manchmal einfach so eine Tätigkeit braucht, die einen da rausholt aus dieser Welt. Und ich habe zumindest gehört und gelesen, dass du auch da so eine Tätigkeit durchführst auf dem Land bei dir.
Ja, also du spielst darauf an, dass ich vor ein paar Jahren angefangen habe, einen kleinen Biohof aufzubauen. Genau. Ich würde das nicht unbedingt in dem sehen, dass ich sozusagen einen Ausgleich oder einen Gegenpol zur ärztlichen Tätigkeit gesucht habe, sondern ich glaube, in meinem Leben würde ich jetzt rückblickend so ein bisschen kritisch auch bemerken, gab es so eine Phase, wo ich immer hier gerufen habe, wenn irgendwas anlag. Und vielleicht so ein bisschen auch ein Workaholic oder zumindest jemand, der vielleicht auch in Arbeit geflohen ist oder also jedenfalls der und das schaffst du auch noch und das machst du auch noch, das machst du auch noch. Und das hat sich auch durch Zufälle letztlich ergeben, dass ich mit einem Freund angefangen habe, so ein paar Streuobstwiesen anzulegen und das wurde immer mehr und man brauchte plötzlich irgendwelche Technik und dann kam da so eins, hat da eins das andere ergeben und am Ende ist das, betreiben wir jetzt einen kleinen Landwirtschaftshof, also klein im Sinne, wir bewirtschaften da im Moment so etwas über 30 Hektar, aber wir bewirtschaften die, was relativ ungewöhnlich ist, mit extensivem Obstbau. Extensiv heißt also, dass wir nicht, wie man das im alten Land oder am Bodensee kennt, dass da sozusagen schwachwüchsige Spaliere angepflanzt werden, wo die Äpfel in Intensivkultur gepflanzt werden, sondern dass wir hochstämmige Bäume pflanzen, die natürlich mehr Pflegeaufwand bedeuten, oder vielleicht gar nicht der Pflegeaufwand, aber auf jeden Fall ist die Ernte anspruchsvoller, weil ein Hochstamm fängt der Kronenansatz bei mindestens 1,80 an oder höher. Also es wären richtig große Bäume und die werden dann eben nicht mit einem Meter Abstand wie das Spalier gepflanzt, sondern mit 10 Meter Abstand zwischen den Bäumen. Was da aber entsteht, sind wunderbare Biotope mit einer großen Artenvielfalt und was noch entsteht, ist im Grunde eine landschaftsprägende Funktion. Ne? Also so Streuobstwiesen kennt man ja so aus Hessen oder aus Baden-Württemberg und ich habe mittlerweile gelernt, dass der Norden Brandenburg schon von den Niederschlagsmengen her jetzt kein ideales Anbaugebiet für Streuobstwiesen ist, aber wir sind hochmotiviert und wir bis jetzt kriegen wir es irgendwie hin. Genau. Der zweite Teil dieses Projekts ist, dass wir nicht nur sozusagen die Landwirtschaftsflächen bewirtschaften, mittlerweile auch mit Nüssen und so ein paar anderen Exoten, sondern der zweite Teil ist, dass wir im Grunde auch da eine Verarbeitung dran haben, dass wir also aus den Äpfeln machen wir in aller Regel Saft oder vielleicht auch ein bisschen Dörrobst und ganz wenig geht als Tafelobst und der Nüsse verarbeiten wir, werden geknackt oder ungeknackt an Endkunden geliefert, genau. Und für alle, die da nochmal nachgucken wollen, das Unternehmen heißt Umbio, also UM wie Uckermark und Bio in einem Wort, Umbio geschrieben, gibt's eine Homepage, die ist nicht mehr ganz toll und fancy, aber man findet zumindest alle Informationen. Ich glaube, bei Insta und bei YouTube gibt's auch so ein bisschen was man da sich angucken könnte.
Ganz, ganz spannend, was du erzählt hast, lieber Michael. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Du hast uns reingenommen in dein Unternehmen, das du aufgebaut hast, das zu einer Unternehmensgruppe geworden ist. Du hast uns reingenommen in deine persönliche Entwicklung als Arzt, die ja durchaus sehr interessant und sehr lehrreich ist, finde ich. Danke, dass du das alles geteilt hast heute. Und ich bin gespannt, was du noch so alles machen wirst in Zukunft.
Danke erstmal nochmal, dass ich so erzählen konnte. Es hat echt Spaß gemacht zu erzählen, habe ich so gemerkt. Und ich glaube, der Mehrwert für Zuhörerinnen und Zuhörer könnte sein, wenn man vielleicht mit der eigenen, ich habe ganz oft Menschen getroffen oder Kollegen, vor allem Kollegen auch getroffen, die haben sich immer beklagt über alles. Aber wir haben so einen tollen Beruf, ja, und wir haben so viele Möglichkeiten, nicht nur im medizinischen, sondern auch in anderen Umfeldern Sachen zu machen. Wir haben eigentlich selber in der Hand, ob wir glücklich oder unglücklich sind in dem, was wir in unserem Beruf machen. Und ich finde, jeder hat verdient, glücklich im Beruf zu sein. Und wir können das selber. Wir müssen nur einen Schritt losgehen. Das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Appell zum Abschluss.
Ein besseres Schlusswort gibt es nicht, lieber Michael. Danke dir für deine Zeit und ja, alles Gute, bis dann.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.